Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow. Wachsen.
Ja, mein Vater, ich danke dir dafür, dass wir das singen dürfen mit der Gewissheit, dass du würdig bist. Du bist der Einzige, der würdig ist, dieses Lob, was wir bringen. Und ich danke dir dafür. Amen. Ich bitte die Minis nach unten genau zu folgen. Am besten, wenn es funktioniert, mit dem Papa oder alleine. Ja, schön euch alle zu sehen. Mein Name ist Gerrit. Ich bin Gerrit Schmitz, für den, der mich nicht kennt, der Pastor hier in der Kirche für Siegen. Und heute Morgen, für mich ist es ein sehr schönes Gefühl. Ich war die letzten paar Tage auf einer Tagung. Und bei euch war wahrscheinlich auch so ein Wetter wie jetzt, die letzten Tage. Ich habe aber 8 bis 10 Stunden in der Halle gesessen, habe das nicht gesehen. Und deswegen heute Morgen noch mehr habe ich mich gefreut, einfach Sonne zu haben, schönes Wetter zu haben, weil das Gnade ist, die wir da schon erkennen dürfen, wie Gott gnädig ist zu uns an gutem Wetter. Wir sind in einer Predigtreihe über den Philipperbrief. Hat der René schon angekündigt. Letzten Sonntag haben wir angefangen und ich möchte eine kleine Wiederholung oder einen besonderen Vers von letzte Woche wiederholen. Und zwar im Philipper 1, Vers 6 hat Paulus geschrieben: Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Das war so ein Kernvers. Also für die Christen in Philippi waren Christen, die verfolgt wurden, auch die Verfolgung erlitten hatten. Und da war das ein Vers, der sie ermutigt hat, wo sie erkannt haben, okay, hier hat Gott etwas angefangen und er wird es auch zu Ende führen, egal was uns erwartet. Und auch für uns eine Ermutigung einfach, zu wissen, das, was Gott in deinem Leben angefangen hat, das ist noch nicht fertig. Also Gott ist noch nicht fertig mit dir. Egal wie alt, wie jung, wo du in deinem Leben stehst, beruflich oder mit der Schule, Gott ist noch nicht fertig. Und dann geht es ein bisschen weiter in dem Vers, in dem Kapitel 1, in den darauf folgenden Versen. Ich möchte euch das ein bisschen berichten einfach und lest es gerne nach, Philipper 1. Im ersten Kapitel, er spricht davon, Paulus sitzt im Gefängnis. Und er sitzt im Gefängnis aufgrund seines Glaubens, weil er das Evangelium verkündet hat. Und er berichtet davon, dass selbst obwohl er im Gefängnis sitzt, dass die Ausbreitung des Evangeliums es nicht hindert. Also dass selbst das Evangelium breitet sich weiter aus, obwohl er im Gefängnis sitzt. Und er sagt es so schön, dass selbst die Gefängniswärter an ihm erkennen dürfen, das Evangelium. Weil sie sehen, okay, die Person nimmt es in Kauf, ins Gefängnis zu kommen, aufgrund seines Glaubens, aufgrund des Evangeliums. Und das ist erstmal eine Ermutigung, die er auch weitergeben möchte. Und dann kommt aber ein Konflikt, den er anspricht, ein Konflikt zwischen Tod oder Leben. Da möchte ich euch den Vers vorlesen, Vers 21, Kapitel 1. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Erstmal eine ziemlich krasse Aussage. Ich weiß nicht, ob du das zu deinem Leben auch sagen kannst oder wenn du mal in einer Bedrängnis bist oder im Gefängnis sitzt. Paulus ist davon auch ausgegangen oder er hat es in Betracht gezogen, dass er hätte sterben können, dass er nicht mehr hätte leben aus diesem Gefängnis rauskommen können. Und dann diese Hoffnung, die er sagt, so Sterben ist mein Gewinn. So wenn ich sterbe, dann ist diese Hoffnung, die wir Christen haben, in der Ewigkeit zu sein, ja, Schöpfung wiederhergestellt, angesichts Gottes zu leben auch, ne, so wie Gott sich das vorgestellt hat für unser Leben. Aber andererseits sind wir auch hier auf der Erde mit einem Auftrag, den wir haben, den wir als Individuum haben, aber auch den wir als Kirche haben, ja, das Evangelium zu verbreiten, Menschen von dieser Hoffnung zu berichten. Weil es eine Hoffnung ist, die ewig ist, ne? Und so steht er in diesem Konflikt. So, Sterben ist für mich ein Gewinn, aber andererseits möchte ich auch diese Frucht, diese Früchte oder diese Arbeit weiter tun, die Früchte trägt. Und deswegen ist auch eine freudige Stimme in diesem Brief. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Philipperbrief wird auch der Freudenbrief genannt. Ja, das haben wir jetzt am Anfang gemerkt. Das merken wir hier jetzt, ne? Also er spricht so voller Freude über den Tod auch. Und das werden wir in den nächsten Kapiteln auch sehen. Philipperbrief ist ein Freudenbrief. Und das ist auch der Grund, woher diese freudige Stimmung kommt. Sie kommt, weil Paulus die Hoffnung der Ewigkeit hat. Und dann kommen wir zu dem heutigen Text, Philipper 1, die Verse 27 bis 30. Ich lese sie einmal vor, ihr könnt die gerne da mitlesen. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war. Und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Paulus war diese Verse sehr wichtig, deswegen beginnt er diesen Abschnitt auch mit. Aber das Entscheidende ist, also das quasi das Ende von dem Kapitel, und ihm ist es sehr wichtig, deswegen betont er es so, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus ist. Und das ist in erster Linie eine Entscheidung, die Christen in Philippi treffen mussten. Ne? Also lebt im Einklang des Evangeliums ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ja? Erstmal jeder von uns, aber auch die Christen da in Philippi, war das eine Entscheidung, die sie treffen mussten. Sie mussten sich dazu entscheiden, ihr Christsein zu leben. Und ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, aber die Philipper standen in der Verfolgung und es hatte Konsequenzen für sie, wenn sie sich dazu entschieden hätten oder haben, im Einklang mit dem Evangelium zu leben, weil es hätte auch, also Paulus wurde ins Gefängnis gesteckt in Philippi, weil er einen Geist mit Christus ausgetrieben hat. Das heißt, er hat im Einklang des Evangeliums gelebt und die Folge davon war Gefängnis. Das heißt, auch für die Christen in Philippi wird das Leben nicht einfacher, wenn sie im Einklang mit dem Evangelium leben. Ja, auch für sie ist Gefängnis dran, für sie ist das Leben schwerer und nicht einfacher, wenn sie in dieser Gesellschaft, in der sie leben, sich zu Christus bekennen. Aber ich finde dieses Beispiel so, im Einklang mit Christus zu leben oder im Einklang mit dem Evangelium zu leben, ist es erstmal eine Entscheidung, die wir treffen müssen, die jeder Einzelne von uns treffen muss. Und ich fand dieses Beispiel von der Jugendherberge so ein bisschen, damals war ich Jugendpastor und wenn wir eine Jugendfreizeit gemacht haben, wir sind in eine Jugendherberge gefahren und dann kriegt man dann vorher so einen Brief auch und dann steht da die Hausordnung drauf, woran man sich einfach halten soll und das ist einfach, genau, um im Einklang mit der Jugendherberge irgendwie zu leben, dass man keinen Stress bekommt. Manche krassen Sachen stehen da jetzt nicht drin, aber man darf zum Beispiel keinen Tisch oder Stuhl aus dem Fenster werfen. Würde ich sagen, ist jeder von uns, würde auch d'accord gehen, wäre nicht so gut, wenn ich jetzt mit einer Jugend dahin fahre, ich schmeiße einen Stuhl aus dem Fenster. Das heißt, ich bekomme am Anfang diesen Zettel, manchmal muss man den auch unterschreiben und dann sage ich quasi, hey, alles was hier draufsteht, ist okay, daran halten wir uns, wenn wir kommen. Weil wir wollen ja einfach auch vielleicht wiederkommen, ja, wir wollen im Einklang mit der Jugendherberge leben. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe dann. Und diese Entscheidung geht ins Handeln über, sobald ich den Stuhl in der Hand habe und ihn aus dem Fenster schmeißen will. Dann geht es, was ich unterschrieben habe, ins Handeln rein. Weil dann entscheide ich mich nochmal. Dann geht diese Entscheidung ins Handeln. Ist nicht zu tun, weil ich mich entschieden habe, im Einklang mit der Jugendherberge zu leben. Und Einklang finde ich ein ganz schönes Wort. Ich habe da Frequenzwellen im Kopf, also dieses Bild von einer Frequenzwelle. Und Einklang bedeutet, dass es quasi zwei Töne sind, aber sie die gleiche Frequenz haben und es quasi ein Ton ist. Mit dem gleichen Instrument ist das jetzt einfach, wenn wir jetzt zweimal ein Keyboard nehmen, Klavier nehmen und wir drücken beide auf beiden Klavieren das gleiche C auf der gleichen Tonhöhe, dann ist es dieselbe Frequenz, wenn es das gleiche Instrument ungefähr ist. Und es ist ein Einklang, es ist ein Ton. Obwohl es zwei Töne sind, aber es hört sich an nach einem Ton, es ist ein Einklang. Und ich finde dieses Bild so schön, was Paulus hier gibt. So, es ist nicht mehr zu erkennen, ob das zwei Dinge sind, sondern es gehört zusammen. Immer im Einklang zu leben. Paulus sagt, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre. Ihr sollt im Einklang des Evangeliums leben. Und er kennt ja seine Leute. So ist es auch bei uns, ob ich im Gottesdienst bin, ob ich zu Hause bin, ob ich mit dem Pastor rede oder mit meinem Kunden. Egal, wo ich unterwegs bin, überall im Einklang mit dem Evangelium zu leben. Und Paulus wusste anscheinend, dass es dort eine Problematik der Doppelmoral gab. Und deswegen betonte er es so sehr, egal ob ich da bin. Es ist egal, ob ich da bin. Das ist so ein bisschen wie bei Kindern, wenn jetzt die Mama oder Papa im Raum ist, dann verhält man sich ein bisschen anders. Und wenn die mal rausgeht, dann stupst Mama seinen Bruder an oder, keine Ahnung, macht irgendwas und sagt, Mama war es nicht, man schiebt die Schuld auf jemand anderen. Egal, ob ich da bin oder nicht, ihr sollt im Einklang mit dem Evangelium leben. Und das finde ich auch so interessant, weil er kennt seine Leute ja. Das ist von einer Entscheidung abhängig. Einklang damit, also Einklang ist quasi die Voraussetzung, damit etwas passiert. Ich habe das beim Vorlesen bestimmt literarisch gesehen, dass es quasi eine Einleitung ist und danach ein damit, gehe ich mal davon aus. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. Also wir leben im Einklang, damit wir einmütig zusammenstehen. Und das macht einen, er benutzt das Bild ja auch von einem Kampf, ne? Er sagt ja auch, für den Glauben zu kämpfen. Und wenn wir in diesem Kampfbild, in diesem militärischen Bild sind, das ist auch das, was ein gutes Heer ausmacht, ist im Einklang zu leben. Oder auch, sage ich mal, ein Unternehmen oder auch eine Kirche, dieselbe Vision zu haben, ja, am selben Strang zu ziehen, dieselbe Richtung einzuschlagen. Und meine Frage ist, die Philipper hatten aktiv Verfolgung. Sie mussten für etwas kämpfen. Wie der Kampf aussieht, schauen wir uns nachher noch an. Aber dort waren Gegner auch für sie da. Und dann meine Frage ist, müssen wir überhaupt kämpfen? Haben wir Gegner aufgrund unseres Glaubens? Ich bin jetzt noch nicht, also ich bin seit 23, seit 12 Jahren bin ich schon ungefähr Christ. Das heißt, so diese ganze Schulzeit weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder von euch schon mal irgendwo in einen Konflikt kam aufgrund seines Glaubens. Schule ist schon mal das, was ich jetzt so in der Jugendzeit sehr stark erlebt habe, dass Jugendliche dort konfrontiert wurden, einfach auch Spott erlebt haben im Unterricht von Lehrern oder von Schülern. Ja, aufgrund ihres Glaubens, ja, vielleicht im Biologieunterricht oder auch im Religionsunterricht höre ich auch ganz oft, ja, wo Leuten gesagt wird, wie kannst du daran glauben? Oder auch von Personen, die sagen, oder an Evolution und an die ganzen Dinge glauben, sagen so, wie kannst du daran glauben? Und das ist ganz interessant, ich war jetzt die Tage unterwegs und da waren wir an einem Abend mit zwei anderen Pastoren in so einer Bar, haben wir draußen gesessen und dann kamen zwei junge Männer kamen vorbei, die haben sich auch dazugesetzt und irgendwann kam so das Gespräch, also ich will dann irgendwie auch mit Leuten reden auch und dann habe ich mit ihm geredet und irgendwann kam raus auch, dass wir drei Pastoren da sind und das war trotzdem aber auch eine richtig coole Stimmung einfach mit den Leuten und der eine, und dann haben wir auch natürlich gefragt, hey, woran glaubst du? Was ist dein Glaube im Leben? So, gibt es etwas, woran du glaubst in deinem Leben? Und der eine, der war so krass überzeugt und hat uns wirklich mit Wissenschaftsdingen, also der hat ein Referat quasi gehalten, aber nie im Polemischen, nie im Spott, aber von der Überzeugung einfach, ne? Und das fand ich schon irgendwie schon interessant, halt so die Art und Weise, wie er das kommuniziert hat, ne? So, und auch vielleicht, weiß nicht, wie er auch Mitschülern begegnet, die vielleicht sagen, oder Christen sind auch, ne? Und ein Beispiel mit Spott war bei mir damals, als ich mit 23 Christ wurde. Ich hatte ganz viele nicht-christliche Freunde, eigentlich gar keinen christlichen Freund, als ich Christ wurde. Und ich bin eines Abends dann, nach und nach, habe ich das dann auch Leuten erzählt, Freunden, dass ich halt Christ bin, was es auch für mich bedeutet auch, was es verändert hat in meinem Leben. Und dann war ich eines Abends in einem Irish Pub nochmal, waren wir damals immer unterwegs, die ganzen Freunde. und habe das da auch den Leuten erzählt. Und ich kann mich an eine Situation, ich habe das schon mal erzählt, aber an eine Situation erinnern, als ich mich hingesetzt habe und mit einem Freund mich unterhalten habe. Und als ich gesagt habe, dass ich Christ bin, hat er einfach nur gelacht, ist aufgestanden und ist weggegangen. Und die Person habe ich nie wieder gesehen. Der hat nie wieder mit mir gesprochen. Also das war für mich so, wo ich irgendwie damals so Spott erlebt habe, wo ich gedacht habe, boah, krass, da ist der Glaube, der zwischen dieser Beziehung steht. Und auch schnell, wenn wir angegriffen werden oder wenn wir sowas erleben, auch in der Schule, im Unterricht, wir kommen immer direkt in die Verteidigungshaltung, ne? Also wir kommen immer direkt, okay, ich muss jetzt irgendwie meinen Gott verteidigen. Ja, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das zu erklären und zu verteidigen. Ja. Weil wir irgendwie auch merken, so, hier wird aktiv unser christlicher Glaube angegriffen. Oder vielleicht auch in sozialen Netzwerken, wo gar kein Dialog da ist, sondern es ist meistens ein Monolog. Jemand postet etwas und wir merken, okay, hier wird aktiv der christliche Glaube angegriffen und wir fühlen uns direkt wir müssen uns verteidigen. Oder ein Spruch, den in der Anfangszeit, als ich Christ wurde, für mich richtig so wehtat, war so der Spruch, wenn du nicht schlau genug bist für Wissenschaft, dann wähl doch Religion. Und das für mich kein Dialog halt, ne? Und das, wo ich auch direkt die Defensive komme, merkst du, boah, ich muss irgendwie meinen Glauben verteidigen auch, ne? Aber vielleicht auch von anderen Christen, vielleicht auch von Geschwistern, die sagen, hä, du glaubst wirklich daran, dass Jonah 3 Tage in einem Fisch war oder in einem Wal war oder was auch immer. Ja, wir leben in einer Zeit, wo Dekonstruktion ein Riesenthema ist, ja, und wo es selbst unter Christen eine Vielfalt einfach gewisse Dinge gibt, aber wo wir da schon Anfeindungen erleben von Geschwistern auch. Ne? Manchmal ist es nicht Kampf für unseren Glauben, vielleicht ist es bei dir auch manchmal ein Kampf, um überhaupt zu glauben. Ja, was macht Zweifeln auch mit uns? Was macht so ein Angriff mit uns auch, wenn jemand sagt, hey, wie du kannst daran glauben? Und er sagt uns Dinge und auf einmal fangen wir an zu zweifeln. So Dinge, die wir vielleicht auch nicht beantworten können auch. Du sagst, dein Gott ist allmächtig, also kann er einen Stein schaffen, den er nicht hochheben kann. Den Spruch zum Beispiel. Kämpfen, um zu glauben. Ne? Wir müssen sprachfähig werden vom Evangelium. Möchtest du im Einklang mit dem Evangelium leben? Und das ist die Frage, die vorangeht. Ja? Möchtest du das wirklich? Und das bedeutet auch, mit was du dich füllst auch, mit was lebst du im Einklang mit dem Evangelium? Und dieses Beispiel hat ein Freund gebracht, fand ich auch ganz toll, mit von der Frucht. Ja, eine Frucht wird gefüllt und von außen sieht es auch aus wie eine Frucht. Hey, wir alle sehen sonntags im Gottesdienst sehen aus wie Christen. Ne? Wir kommen hierher, wir beten Gott an, wir beten, wir hören Gottes Wort, wir haben Gemeinschaft. Und mit was füllen wir uns? Denn alles, womit wir uns füllen, die ganze Woche über, kommt in Stresssituationen raus. Wenn ich eine Frucht drücke, unter Druck kommt der Inhalt, womit diese Frucht gefüllt wurde, kommt unter Druck raus. Und das bei Menschen auch. Ja, in Drucksituationen, in Stresssituationen, in Angriffssituationen, da kommt das raus, was in uns drinsteckt, was bei uns im Zentrum drinsteht. Sind wir sprachfähig zu reden vom Evangelium? Sprachfähig zu reden, woran wir glauben auch. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet kämpfen für das Evangelium? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Eine Rebellion, ein Aufstehen gegen die Ungläubigen, die sowas behaupten. Oder christliche Ghettos mit christlichen Supermärkten und Gemeinde 24/7. Die zwei Extremen. Und das ist ein Thema auch, was mich am Anfang sehr beschäftigt hat, weil ich einfach viele nicht-christliche Freunde hatte. Und ich auch nicht wusste, wie begegne ich, wie kann ich Beziehungen mit solchen Menschen führen auch. Ich bin aber davon überzeugt, dass es eine Ebene gibt, wo wir in Beziehung treten dürfen und müssen und können auch mit Menschen, die keine Christen sind. Dinge, die uns verbinden. Damals war es für mich ganz viel Skateboardfahren. Wenn ich auf den Skatepark, auf den Skateplatz kam und da waren andere Leute, da haben die mich nicht vorher gefragt, hey, bist du Christ? Sondern die haben einfach gefragt, also das Skateboardfahren hat mich verbunden mit den Leuten und nicht mein Glauben. Ja? Musik habe ich damals viel gemacht. Verbunden hat mich mit den Leuten immer noch, ja, die Musik auch, ja, und nicht mein Glaube auch. Und dann gibt es aber auch die andere Ebene, die uns ganz klar trennt von Menschen, die keine Christen sind. Das ist unsere Identität, unser Glaube, woran wir glauben, wer uns geschaffen hat. Matthäus 22, Vers 37 gibt Jesus die zwei wichtigsten Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Denken. Mit deinem ganzen Denken. Womit füllen wir uns? Was ist mit unserem Herz? Und dann kommt das Nächste. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das soll in unserem Handeln erkennbar werden. Auch wenn wir im Umgang mit Leuten auf dem Skatepark sind, zum Beispiel in meinem Kontext war das jetzt so, dann habe ich trotzdem Akzente gesetzt, wenn der Joint, keine Ahnung, rumging oder wie ich mit Alkohol umgehe, einfach, dass ich an meinem Leben, wie ich halt lebe, merke, okay, da ist ein Unterschied dabei. Trotzdem mit meinem Handeln, was meine Identität ausmacht, Akzente zu setzen auch. Ne? Und dieser Kampf ist auch nicht gegen Menschen auch, den Paulus hier beschreibt, der ist auch nicht für eine Partei oder für eine Ideologie. Ja, es ist ein Kampf für das Evangelium, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Es gibt Kämpfe, die wir Christen nicht kämpfen müssen. Und wir leben in einer Cancel Culture, die keine andere Meinung zulässt, aber trotzdem Toleranz fördert in ganz vielen Bereichen bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einer gewissen Linie ist Toleranz da und dann wirst du gecancelt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem bei uns. Ich erkenne das ganz viel auch bei Influencern auf sozialen Medien, im konservativen Bereich, aber auch im liberalen Bereich. Es geht nur noch darum, den Gegner oder den Gegenüber schlecht zu reden, seine Argumente schlecht zu reden. Und das sehen wir in der amerikanischen Politik, im amerikanischen Wahlkampf, aber auch momentan aktuell im deutschen Wahlkampf. Wir kommen nicht mehr mit dem, was wir haben, womit wir glänzen können, womit wir unsere Waffe, unsere Tools, die wir von Gott bekommen haben, sondern wir reden gegen den Gegenüber und canceln ihn vielleicht auch in Bereichen. Und als ich mit den zwei Pastoren unterwegs war, ist es auch, was ist unser Kampf? Was ist unser Kampf hier für Kirche, für Siegen, in Siegen auch? Und in dem Gespräch auch, als wir jetzt die Tage unterwegs waren, kam so ganz viel raus, so dieses neue, einen geistlichen Aufbruch in Siegen, eine neue Erweckung. Vor mehreren hundert Jahren gab es hier im Siegerland eine Riesenerweckung. Ja, wenn du nur aus Siegen kommst, dann kann ich dir sagen, es ist nicht normal, dass es so viele Gemeinden gibt. Ja, ich komme aus einem Kontext, wo ich 20 Minuten bis zur nächsten Gemeinde fahren musste. Und wo dieser Wunsch danach war, einen geistlichen Aufbruch zu haben, eine Erweckung. Und das kam unabhängig voneinander in diesen Gesprächen, eine Erweckung in Siegen. Und das nicht kommen von uns, von der Kirche für Siegen, sondern von uns Christen hier in Siegen. Und das ist dieser Kampf, den wir kämpfen sollen hier im Siegen. Oder auch in Deutschland, ja, zu beten für einen geistlichen Aufbruch in Siegen, der nicht kommt von der Kirche für Siegen, der nicht kommt von was weiß ich, irgendeiner anderen Gemeinde, sondern der von uns Christen hier in Siegen kommt, wofür wir beten können. Das ist unsere Kriegsführung, nenne ich es mal so. Das ist unser Kampf, den wir kämpfen. Ne? Und dann trotzdem radikale Inklusion und radikale Heiligkeit. Ne? Mein Ziel ist es zum Beispiel, dass Menschen an meinem Verhalten Jesus erkennen. Im Umgang mit Geld, Alkohol oder Gesundheit. Wie ich meine Ehe lebe oder wie ich in Beziehung lebe mit Menschen und wie ich mit Menschen umgehe auch. Leben im Einklang mit dem Evangelium und das nicht nur sonntags. Leben als ein Zeugnis in der Welt. Ich finde, das ist die Stärke von Gemeinde, dass wir uns hier sonntags treffen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, Berufen, Schule, ganz unterschiedlichen Kontexte. Ja, und jeder von euch geht morgen in seinen Kontext, in seinen Bereich wieder rein und kann dort Veränderungen schaffen, kann dort Einflussnehmer sein, kann göttliche und heilige Werte prägen auch. Wenn wir in diesem Einklang mit dem Evangelium leben. Und Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die gemeinschaftlich als Einheit diesen Kampf kämpfen soll. Ja, er sagt, damit wir einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und das Bild ist wie von einer Sportmannschaft einfach. Also nehmen wir ein Fußballteam. Ja? Ein Fußballteam kann nicht gewinnen, wenn nur eine einzelne Person kämpft, sondern es geht darum, dass sie als Team zusammenarbeiten müssen, im Einklang zusammenarbeiten müssen, um zu gewinnen. Und das ist so dieses Bild auch, Seite an Seite für den Glauben zu kämpfen auch. Und da möchte ich dich herausfordern, Ich möchte dich ermutigen, dir einen Namen zu überlegen von einer Person, die in deinem Umfeld ist. Familie, Beruf, Freunde, Nachbarn. Eine Person, die Jesus nicht kennt, wo du am Kämpfen bist. Nicht um Argumente zu gewinnen, um eine Diskussion zu gewinnen, sondern um Herzen zu gewinnen und zu überzeugen. Wo ein Kampf um eine Begegnung mit diesem liebenden Gott. Ich will dich ermutigen, dir eine Person, einen Namen in den Kopf zu setzen und mit diesem Namen in deinen Hauskreis zu gehen. Morgen haben die Männer Männerhauskreis, am Dienstag haben die Frauen. Oder wann du auch immer Hauskreis hast, whatever, oder wo du in der Zweierschaft lebst, wo du mit Freunden lebst. Was ist dein Name? Was ist die Person, die in deinem Kontext ist, wo du sagst, für diese Person möchte ich im Namen des Evangeliums kämpfen, um sein Herz möchte ich kämpfen, dass er Jesus begegnet. Diesen Namen mitzunehmen und nicht einfach nur zu nennen im Hauskreis, sondern als Hauskreis oder als Zweierschaft oder als Freunde gemeinsam für diese Person zu beten. Dann vielleicht nicht nur einmal im Hauskreis, sondern dann nochmal und weiter mit nach Hause nehmen und diesen Namen wirklich dafür zu beten, dass diese Person Jesus kennenlernt, eine Begegnung mit diesem liebenden Gott zu haben. Und das ist dieser Kampf, den wir kämpfen. Wir kämpfen um Herzen, wir kämpfen für das Evangelium. Nicht für eine Partei, nicht für Politik, für eine Ideologie. Gemeinschaftliche Einheit in der Gemeinde ist etwas Einzigartiges und das hat Kraft. Einheit hat Kraft. Gerade auch unter uns Christen hat Einheit eine riesige Kraft. Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. Also es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Also dieser Kampf ist schon lange gekämpft. Ja, der Kampf ist am Kreuz schon lange gekämpft. Dieser Sieg ist schon lange geholt. In allem voraus muss diese Entscheidung getroffen werden. Lebst du dein Leben im Einklang mit dem Evangelium? Eine Entscheidung, die nur du treffen kannst. Ne? Und da auch schau dein Leben an. Erkennst du einen Einklang, Stimme, die Töne, die übereinstimmen? Wie du mit Geschwistern hier in der Gemeinde redest oder umgehst oder generell, wie du mit Finanzen umgehst, wie du Beziehungen lebst, wie du mit deinem Herzen umgehst, mit was du dich füllst. Und bei einer Harmonie, wenn wir das tun, jetzt zum Beispiel zweimal den gleichen Ton drücken auf zwei Keyboards und dann aber auf dem einen Klavier einen halben Ton höher gehen. Also es gibt gewisse Punkte, da ist es eine Harmonie, ein Dreiklang, dreistimmig, da harmoniert das auch miteinander. Aber es gibt auch gewisse Töne, jeder, der mal Musik gemacht hat, der weiß, die hören sich nicht so schön an, wenn die getroffen werden. Und dieses Bild finde ich hier so schön, deswegen, warum Paulus das benutzt, so diesen Einklang zu haben, dass etwas Schönes, dass man erkennt nicht mehr zwei, es ist nicht mehr zwei, sondern es ist eine Person. Wir sind Kinder Gottes hier am Sonntag in der Gemeinde, in der Kirche. Wir sind Kinder Gottes am Montag, wo wir auf die Arbeit gehen, wo wir auch immer sind. Ja, und wenn diese Töne nicht übereinander stimmen, dann passt es nicht. Es passt nicht. Es würde nicht passen, wenn ich als Pastor hier vorne stehen würde und predigen würde und einfach unfair und nicht gerecht mit meinen Kindern die Woche über umgehe oder mit meiner Frau oder in welchen Bereichen auch immer. Es würde kein Einklang sein. Und deswegen möchte ich uns als Kirche wirklich ermutigen, lasst uns wirklich leben, so dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Ich bitte, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte gerne die Stelle noch einmal vorlesen und dann möchte ich beten. Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Himmlischer Vater, ich bete wirklich für diesen Kampf. Kampf, in dem wir stecken, für diese Leiden, die wir auch ertragen müssen, wovon wir nicht geschützt sind. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer Welt, die rebelliert gegen dich, gegen deine Werte. Und ich bete wirklich, dass wir neu erleben dürfen, was es bedeutet, diesen Einklang zu erleben in unserem Leben. Was es auch bedeutet und für einen riesigen Unterschied macht, wenn wir in diesem Einklang leben. Wenn wir uns für ein Leben mit dir entscheiden, bist du ein Gott, der uns dann begegnet und unser Leben verändert, dass es zu einem Einklang wird. Du bist ein Gott, der Herzen verändert. Und wir wollen diese ganzen Personen, die uns jetzt in den Kopf gekommen sind, du siehst die Namen auch, du siehst die Menschen auch, und ich bete für sie. Ich bete, dass du uns ausrüstest mit Weisheit auch diesen Menschen zu begegnen, mit richtigen Worten auch, dass sie auch diese Hoffnung, von der Paulus berichtet, boah, Sterben ist unser Gewinn, auch wenn es so hart klingt, aber diese Hoffnung auch erleben dürfen, dass dort ein Gott ist, der eine Beziehung haben möchte mit mir, der sich sehnt nach uns in Gemeinschaft zu leben auch. Ich bete für die Namen, die in unserem Köpfen sind, diese Menschen auch, dass sie eine Begegnung haben dürfen mit dir, dass du dich ihnen offenbarst. Jesus, wir lieben dich und alles, was wir tun, wollen wir tun, um dich zu preisen und loben und dass noch mehr Menschen diese Hoffnung erleben dürfen und erhalten dürfen, Jesus. Dankeschön. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.